Ich grüße euch ganz herzlich. Ich habe mich riesig gefreut, mal wieder bei euch zu sein. Es ist ja nun schon ein paar Jahre her, dass ich zuletzt hier gewesen bin. Aber was im Herzen ist, vergisst man nicht. Ist ganz einfach so. Ja, du hast vollkommen recht gehabt. Der Psalm 1 ist etwas ganz, ganz Wichtiges für uns. In der Bibel heißt es ja, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es ist nicht alles neu geworden, wie manche übersetzt haben, das ist nämlich falsch. Neues ist geworden, Christus hat etwas Neues in uns hineingelegt, den Geist Gottes bei unserer Bekehrung. Und Paulus hat mal gesagt, ich vergesse jetzt, was da hinten ist, mein altes Leben, und ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, dem vorgestreckten Ziel der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Danach, das ist mein Ziel, da geht's hin. Es geht nicht dahin, dass mein Bankkonto größer wird, mein Auto größer wird, meine Wohnung schöner aussieht. Es geht nicht dahin, dass meine Kleidung moderner ist. Es geht darum, wie stehe ich vor Christus? Ich liebe ja Menschen, die ihre Biografien geschrieben haben. Wenn ich so nachschaue, meinem alten Lehrer Heinrich Kemmner, wunderbar, vielen Dank, meinen alten Lehrer Heinrich Kemmner lese, oder ich lese mal Hudson Taylor, den China-Missionar, der eine ganze Kraft und Anstrengung gebracht hat nach China, um dazu etwas zu bewegen, zu verändern, und nichts passierte. Und dann kam er zurück und er musste zurück und Gott hat ihn in die Knie gezwungen und er hat seine Identität, sein Leben aufgegeben. Und als er frei gewesen ist und sich so gefühlt hat, wie die Leute in China sind, da konnte er zu ihnen reden. Es erinnerte mich auch so ein bisschen, als ich nach Brandenburg gekommen bin, damals, als ich in diesem kleinen Missionswerk gewesen bin, zum Missionieren. Da habe ich dann gemerkt, ach, jetzt kommt ein Wessi, da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ne, von drüben, da kommt nichts Gutes her. So, und bis ich mit den ersten Leuten anfing, Plattdeutsch zu reden, also das ist ja meine Heimatsprache. Ich musste Hochdeutsch erst in der Schule lernen. Als ich zur Schule gekommen bin, konnte ich nur Plattdeutsch sprechen. Also, und dann da drüben, das war für mich ein Segen. Dann habe ich mit den Leuten Plattdeutsch gesprochen und auf einmal war ich einer von ihnen. Dann konnte ich in ihre Herzen, in ihre Familien hinein, dann erzählten sie mir ihre Biografien. Noch liebe ich ganz einfach auch Menschen wie Mose. Wenn wir unseren Mose anschauen, 40 Jahre am Hofe des Pharao, da war er doch etwas, der große King, der alle Macht hatte. Wunderbar. Und dann rief Gott ihn, und das musste er in die Wüste, 40 Jahre Wüste, und dann musste er lernen, dass er nicht der große King ist, sondern dass er etwas ist, das Gott gebrauchen will. Und Gott ruft seine Bekehrung auf im brennenden Dornbusch. Da kommt diese Stimme, das ist total übernatürlich. Hast du schon mal einen brennenden Dornbusch gesehen, den keiner angesteckt hat? Gibt gar nicht, total übernatürlich. Und auf einmal kommt diese Stimme da raus. Mose, zieh deine Schuhe aus, denn das ist heiliges Land. Bei meiner Bekehrung, wenn ich das übersetze, hieß es damals, Peter, hör auf, selbstgerechter, großkotziger, überheblicher Kerl zu sein und komm runter und lerne mich kennen. Und so hat Gott es auch gemacht. Ich fand es faszinierend von Mose, wenn wir mal die Geschichte nachvollziehen, wie er dann nachher das Volk Israel holt aus Ägypten und mit ihnen durch die Wüste zieht, 40 Jahre. Und er durfte nicht mit in das verheißene Land. Dort, wo das Volk Israel hin sollte, er durfte nicht mit nach Kanaan. Aber welche Erfahrung hat dieser Mann mit Gott gemacht? Höhen und Tiefen hindurch. Und wie sieht das oft bei uns aus? Klein bisschen Schwierigkeiten, klein bisschen Not. Oh Gott, wo bist du? Ich höre das immer wieder. Warum lässt Gott das zu? Und ich sage oft, liebe Leute, lernt doch mal aus dem, was Gott euch da zulässt für euch. Wenn ich diese ganzen vielen negativen Schlagzeilen, die vielleicht auch für viele negativ gewesen sind, in der Corona-Zeit erlebe, dann merke ich, was das diese Wüstenzeiten für viele Menschen für ein Segen gewesen ist. Die nicht weiter wussten, die am Ende waren, die mit ihren Fragen kamen, mit ihren Nöten kamen, die mit ihren Seelsorge kamen. Hierhin, und sie hatten einen Ort gesucht, wo sie hingehen konnten. Leider haben wir ein großes Problem in Deutschland. Es gibt kaum noch Seelsorger. Es gibt alle, die psychologisch ausgebildet sind, da gibt es massenweise Berge von, aber jemand, der durch Christus gesund wird, gibt es kaum noch welche, der diese Vollmacht bekommen hat davon. Mose schreibt denn als letztes im Kapitel 32 in dem Lied des Mose, da schreibt er Vers 47, das, was ich euch hier alles aufgeschrieben habe, alles das, was ich mit Gott erlebt habe, wo ihr teilweise selbst bei gewesen ist, liest es einfach mal. Und das ist ja so, als wenn Gott sagt, du, wir haben alles aufgeschrieben, ist alles drin hier. Hier, liest es mal. Hier steht dein ganzes Leben drin. Und was macht Mose dazu? Mose sagt, es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Das ist dein Leben. Hast du das gewusst? Die Bibel sagt noch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus Gottes Mund kommt. Alles, was hier drin steht, ist das, was Gott den Menschen gesagt haben, dass sie das aufschreiben für uns. Und wenn wir da drin zu Hause sind, dann haben wir das Leben. Dann haben wir die Fülle des Lebens, dann haben wir die Sicherheit des Lebens. Dann sind wir ruhig und geborgen in Christus. Ein anderer, Josua, der viel gelernt hat von Mose, der ist von Mose rangezogen und rangezüchtet worden und er hat viele Tiefen und Höhen mitgemacht in dem Kampf. Und jetzt muss er das Volk Kanaan, weil Mose nicht mit hinüber darf, nach Kanaan bringen. 2 Millionen Leute, ungefähr. 2 Millionen Leute mit rüberbringen. Und ich? Jetzt habe ich keinen Chef mehr, der sagt, wo es lang geht. Jetzt habe ich keinen Chef mehr, der sagt, was ich zu tun soll. Und jetzt ich, ganz alleine? Vielleicht kennst du das auch. Ich bin zu schwach. Ich bin zu jung. Ich bin zu alt. Ich bin nicht so intelligent. Ich kann schlecht gucken. Ich kann schlecht reden. Alle Ausreden sind alle parat. Überall dort, wo wir hingehen. Vielleicht kennst du das. Und Gott stellt sich vor ihn und sagt, fürchte dich nicht, hab doch keine Angst. Ich will doch mit dir sein. Schreib das in dein Herz rein. Schreib es in dein Herz rein. Gott sagt es dir jeden Tag neu. Wenn du aufstehst, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich will mit dir sein. Das kannst du da reinschreiben. Und dann geht schon so viel von der Angst vor dem Tag weg, weil du nie alleine bist. Auch Josua hatte diese Eigenart, alles aufzuschreiben, was er mit Gott erlebt hat. Und er schreibt es auf und dann sammelt er das ganze Volk Israel am Landtag, ich sage mal in einer Gemeindeversammlung in Sichem. Und da kommt er und dann erzählt er ihnen das alles. Und dann hält er es ihnen vor und dann sagt er, ich habe euch heute Segen und Fluch vorgelegt. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, was ihr machen wollt. Psalm 1, haben wir gelesen. Ihr könnt euch entscheiden. Ich aber und mein Haus, meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen dem Herrn dienen. Und das ganze Volk schreit, jawohl, das wollten wir auch und wir wollen es auch und wir wollen es auch und wir wollen es auch. Das typische christliche Lippenbekenntnis, das unter dem so oft keine Wahrheit ist. Wir wollen einfach mitmachen, wir wollen auch dabei sein, wir sind auch die großen Kerle, wir sind auch die großen Könige. Wir können das alles. Und dann kommt so ein Bibelwort, so ein einfaches Bibelwort bei deinem Lesen, was du nicht drauf gewartet hast. Da steht denn, hast du das nicht begriffen, Peter? Ohne mich kannst du nichts tun. Ich denke an die Gemeinde in Ephesus. Wie hat Paulus sich um diese Gemeinde gekümmert? Auf seiner Missionsreise hin, da ist er da gewesen, hat Gemeinden gegründet. Und dann bleibt er 3 Jahre da. Er baut die Gemeinde auf. Er bringt Timotheus dort hinein, seinen Ziehsohn, in diese Gemeinde. Und dann gibt er ihnen Anweisungen, wie diese Gemeinde auszusehen hat, was man zu tun hat und was man zu lassen hat. Und dann lese ich die Sendschreiben. Alles machst du richtig. Ihr seht alle gut aus. Ihr habt alle ein Kreuz umhängen. Ihr singt auch Sonntag im Gottesdienst ganz schön. Ihr zahlt wunderbar in die Kollekte ein. Ihr habt auch eine Bibel zu Hause. Alles macht ihr richtig. Ihr macht es richtig gut. Aber eins habe ich gegen euch. Ihr macht es alles nach eurem Verständnis. Christus habt ihr lange weggelassen aus eurem Leben. Und das musst du begreifen lernen, wenn du in der Nachfolge Christi bist. Du kannst viel tun. Du kannst viel arbeiten, du kannst viele Dienste auf dich nehmen, so viele Dinge. Du kannst kämpfen für Jesus und dann erlebst du einen Burnout, wie ich es erlebt habe. Du brichst dann zusammen. Aber das ist Gnade. Das ist Gnade. Dann musst du wieder zurück zu deinem Ursprung, zu Christus. Dann musst du wieder begreifen lernen, was es wirklich heißt, in der Nachfolge zu stehen. Ich habe wieder dich, sagt Gott in den Sendschreiben an Ephesus. Du hast die erste Liebe verlassen. Möge uns das niemals passieren, dass wir Christus aus den Augen verlieren. Möge er immer die Nummer eins in unserem Leben sein. Immer mit allen Fragen hin zu Christus, auch mit unserer Freude hin zu Christus. Bevor wir Dinge anfangen, alles mit ihm besprechen. Wir brauchen das so notwendig. Ich denke an Hudson Taylor. Den hatte ich schon. Ich meine jetzt Livingston. Livingston, den Afrika-Missionar, der den Nil aufgesucht hat. Wo entsteht er eigentlich? Der Forscher, Evangelist. Eines Morgens, falls er nicht aufgestanden ist zum Frühstück, gehen die Leute ins Zelt, in sein Zelt und wollen ihn wecken. Da kniet er vor dem Bett, stellt euch das vor, der kniet vor dem Bett und ist gestorben. Der ist im Knien im Gebet gestorben. Er ist vor Christus gestorben. Wisst ihr, wir haben viel Schwierigkeiten durchgemacht in unserem Leben, meine Frau und ich. Und wir sind mitunter an so eine Grenze gekommen, wo wir nur noch vor dem Bett knien konnten und wo nicht einmal mehr ein Vater unser ging. Da ging nur noch, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das ist das, was ich nie wieder loslassen möchte in meinem Herzen. Diese Liebe, diese Güte, die Gnade Gottes, das, was er für uns getan hat, wie er uns an die Hand genommen hat, wie er uns durchs Leben führt, wie er uns das Leben erhält. Wir sind in diesem Jahr 60 Jahre zusammen. Wisst ihr, das ist doch nicht auf unserem Mist gewachsen, das ist Gottes Segen. Und Gott hat damals schon gesagt, ich könnte das in der Bibel nachlesen, ich will ihm eine Gehilfin machen. Da hat er zu meiner Frau gesagt, geh, hilf ihm, der kann das alleine nicht. Und genau das ist es, was ich gebraucht habe für mein Leben. Ich dachte an Hiob. Diese Hiobsgeschichte ist eine grauenvolle Geschichte. Was passiert hier mit dem Mann? Was muss der durchmachen? Und wie viele kluge Brüder hat er? Einer weiß es besser wie der andere. Ich habe mal gelesen, ich habe mal gehört, in meinem Buch, dem Neuen, da steht das so. Der arme Kerl, der hatte aber immer einen Gedanken. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war da sein Gedanke. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann, in seiner Kühnheit, stellt er sich vor Gott und klagt ihn an. Und dann sagt er ihm, was er alles gemacht hat, Gott mit ihm, und wo er überall durch müsste und wie schwierig das alles gewesen ist. Und Gott hört zu und dann antwortet Gott ihm. Und dann sagt er, wo bist du denn gewesen, als ich Himmel und Erde geschaffen habe? Als ich das Feste vom Wasser getrennt habe, als ich die Tiere gemacht habe, als ich die Menschen, wo warst du? Wo warst du denn, du Großmaul? Wo warst du? Und dann geht es ihm ans Herz und dann sagt Hiob zu Gott, Herr, entschuldige, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt. Aber jetzt haben meine Augen dich gesehen, die Herzensaugen. Jetzt hat mein Herz dich begriffen. Jetzt habe ich die Ehrfurcht und die Allmacht gesehen, wie groß, welch ein wunderbarer Gott ist, den wir niemals anklagen können, weil wir gar kein Recht dafür haben. Wir sind Geschöpfe und kein Schöpfer. Wir sind dankbar sein für alle Gnade, die er uns erweist in unserem Leben. Hiob, er tat Buße und kehrte um. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht aus dem 2. Timotheusbrief, das 3. Kapitel. Also wer eine Bibel dabei hat, kann das einfach mal aufschlagen. Das sind so letzte Worte. Wir wissen, dass der 2. Timotheusbrief der letzte Brief ist, den der Apostel Paulus geschrieben hat aus der Gefangenschaft in Rom, ungefähr 66, 67 nach Christus. Er wurde dort in Rom ja auch durch Kaiser Nero hingerichtet. Das, was Paulus dem Timotheus sagen wollte, das Ziel, das war die Grundlage für seinen Dienst und für seine Nachfolge. Das gilt übrigens für uns bis heute. Strebe danach, dich vor Gott als guter Arbeiter zu bewähren, der sich nicht zu schämen braucht und das Wort der Wahrheit richtig erklärt. Und oft höre ich immer wieder, wenn ich mit Menschen rede über den Timotheus, sagen sie, ja, Timotheusbriefe sind ja nur für Gemeindeleiter. Ich sage, wer hat den Quatsch erzählt? Das gilt für dich genauso. Du bist doch aufgerufen durch Christus. Folge mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Dann musst du dein Handwerk lernen in der Schrift und dann musst du auf die Menschen zugehen. Wir haben doch nur eine einzige Aufgabe als Christen und die sollten wir doch endlich mal hinkriegen. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium jeder Kreatur. Die einzige Aufgabe, mehr haben wir nicht. Und darin sollen wir gehorsam sein. Als ein Freund von mir vor einiger Zeit, als ich ihm erzählte, dass ich hier wieder predige, sagte er, was wirst du denn predigen? Ich sagte, 2. Timotheus 3, ne, von 1 bis 17. Das hat einen Augenblick gedauert und dann antwortete, das kann man doch nicht predigen. Du machst den Leuten doch nur Angst. Und ich habe dann geantwortet, ja hoffentlich. Aber wenn es wahr ist, dann muss man das doch predigen. Mir ist dabei auch wieder mal ganz klar geworden, wie wir oft so im Leben denken. Mir ist es nur wichtig, wie die Menschen oder meine Familie mich beurteilen. Aber ehrlich, es geht doch in unserem Leben nicht darum, wie irgendjemand mich beurteilt. Es geht einzig und allein darum, wie Gott mich sieht. Vielleicht spielt das eine viel zu große Rolle in unserem Leben, dass wir immer wieder fragen, was sagt die Öffentlichkeit über uns oder über die Gemeinde? Und wir wollen gerne bei den anderen Menschen angesehen sein. Aber das kommt noch aus unserem alten Leben, aus dem Ich-Leben. Unser altes Ich ist gestorben. Wir brauchen vor Menschen nicht mehr glänzen. Das ist vorbei. Wir dürfen uns immer jeden Tag wieder fragen, ich gehe heute in diesen Tag, was kann ich dazu beitragen, dass ich Gott Ehre bringe? Wir haben doch diese Jahreslosung in diesem Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir müssen uns das wirklich immer vergegenwärtigen. Diese Worte sind ja nicht ausgesucht worden, um uns zu ärgern oder dass wir einen neuen Text im Kopf haben. Es geht darum, dass uns bewusst wird, Gott sieht uns jede Sekunde unseres Lebens. Und du kannst dich vor Gott nicht verstecken. Du kannst dich vor deinem Pastor verstecken, vor deiner Familie verstecken, vor deinen Freunden kannst du dich verstecken. Aber vor Gott kannst du dich nie verstecken. Gott sieht dich immer. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir absolut ehrlich werden vor Gott, dass wir wahrhaftig werden vor Gott, dass wir erstens mal uns gegenüber ehrlich werden. Wer bin ich eigentlich? Folge ich Christus noch nach? Wie lebe ich eigentlich mein Leben? Lebe ich es in der Welt oder lebe ich es für Christus? Wir werden begreifen lernen müssen, dass wir in der Endzeit leben. Diese Endzeit ist die Laodicea-Zeit, wie wir sie in den Sendschreiben haben. Volksgerechtigkeit. Deshalb ist auch kein Land mehr regierbar in dieser Welt. Das hat Gott doch alles schon gesehen. Deshalb sagt er es uns. Die Leute, die an der Macht sind, können uns nicht regieren. Weil sie sind immer darauf aus, eine Mehrheit zu haben. Und deshalb reden sie dem zum Mund und dem zum Mund und dem zum Mund. Und da schmeißen sie Geld hin und hier nehmen sie was weg. Sie können es gar nicht. Sie können es gar nicht, weil sie sonst nicht wiedergewählt werden. Und dann kriegen sie keine 15.000 und 20.000 im Monat mehr an, Diäten. Es geht alles in dieser Welt um Kohle, nur um Geld. Um Geld dreht sich alles. Aber diese Endzeitströmung, die werden hier jetzt beschrieben im 2. Timotheusbrief, und ich werde euch mal einige Dinge daraus vorlesen. Diese Endzeitströmung, das heißt, wir leben in der Endzeit und die Strömung, die ziehen, und das ist die große Gefahr, deshalb schreibt er das ja an Timotheus, der Gemeindeleiter ist. Das ist auch eine der großen Gefahren der Gemeinde heutzutage. Man kann, wenn man das liest, dann denkt man erst, ja, genau so sind die Menschen, die nicht gläubig sind. Aber weißt du, wo Paulus Angst hatte? Paulus hatte Angst, dass das auch in die Gemeinde hinüberschwappt. Wir sind ja als Grundlage der Menschen, die wir gewesen sind vor unserer Bekehrung, immer auf Augen ausgelegt. Das hätte ich gerne, das möchte ich auch so. Und weshalb sind wir in den Werbungen heute, ja, werden wir so beeinflusst. Das steht dir doch zu, da hast du doch ein Recht drauf, das musst du doch auch haben, das willst du doch auch gerne. Und dann läuft man da hinterher und dann merkt man, dass man sich schon lange von Gott verabschiedet hat. Und da heißt es aber, du aber sollst wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten. Geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind. Heutzutage muss man noch einen Satz dazu machen. Sie wollen nur noch Spaß haben. Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben alles andere mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Wir können ja immer nur sehen, wie die Menschen äußerlich sind. Und wir erleben sie nochmal im Gottesdienst. Und wir können ja in ihr Herz nicht hineinschauen. Aber ich sage euch eins. In meiner Zeit als Seelsorger habe ich den vielen Menschen ins Herz hineingeschaut. Und sie haben geweint. Geweint, weil sie nicht so leben, wie Gott es möchte, sondern sie haben immer ihren eigenen inneren Trieben nachgegeben und sind so gelaufen. Wir müssen begreifen lernen, dass es im Glauben nur Sicherheit gibt, wenn wir an Christus dranbleiben. Im Hebräerbrief heißt es mal, nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise vor Zeiten geredet hat, hat er in den letzten Tagen durch seinen Sohn geredet. Seit 2000 Jahren Endzeit. Wenn wir den Brief des Apostels weiterlesen, dann merken wir, dass Paulus eigentlich Angst hat vor einem Proforma-Christentum. Nur ein Christentum, das nach außen so aussieht, als wenn es ein Christentum ist. Er hat Angst davor, er sagt zu Timotheus, pass auf, dass deine Leute nicht bloß einen Schein haben, einen äußeren Schein, und dahinter lebt man anders. Wenn ich diesen Text lese, dann muss ich in mich selbst reinschauen. Dann muss ich in mich selbst reingucken und sagen, wie geht es mir eigentlich? Und diese Worte, die lege ich immer auch an mein eigenes Leben dran. Und wisst ihr, was ich oft mache? Ich heule über mich selbst. Ich weine über mich selbst, weil ich merke, dass es in meinem Leben nicht so ist, wie es hier steht und wie ich leben soll. Was nicht rot ist, ist rötlich. Was nicht grau ist, ist gräulich. Und was nicht Christ ist, ist christlich. Das Schlimmste, was in einer christlichen Versammlung passieren kann, wenn wir hier zusammenkommen, und jedem eigentlich bewusst wird, wir leben hier nur eine Show. Wir folgen Christus gar nicht nach. Wisst ihr, wie grauenvoll das ist? Liebe Gemeinde, wir brauchen täglich, dass uns Gott zeigt, wo es bei uns nicht stimmt. Wir leben doch aus der Gnade und der Vergebung unseres Herrn. Sollte er das nicht recht haben, uns auch auf unsere Mängel hinzuweisen? Ich habe mir noch einen Satz aus dem 2. Korintherbrief ausgeschrieben. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Unser altes Leben können wir nicht rüber transportieren in unser neues Leben als Christ. Wir können nicht mehr so leben, wie wir vorher gelebt haben. Römer 12, 1 und 2. Ne? Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Denkens. Wie sollen wir denn denken? Denken, wie Gott denkt. Für das, was er hier aufgeschrieben hat, das ist unsere Speise. Verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Wisst ihr, Gott möchte nicht, dass unser Christsein so ein Zwitterwesen ist, halb Welt, halb Christ. Das Profil, das viele Christen haben, ist einfach kein Profil mehr. Ich sage das jetzt aus einer ganz, ganz großen Not heraus, weil ich sehe, wie viele Gemeinden eingeschlafen sind. Sie sind nicht mehr wach, sie gehen nicht mehr rauf, sie haben nicht mehr den Gehorsam. Und das ist bei euch bestimmt alles ganz anders. Aber ich sehe das, wie es einfach ist, und es macht mir eine riesige Not. Da sagte neulich eine Frau zu mir, ja, aber was können wir Christen denn unternehmen? Es gibt ja so viele Moslems in Deutschland. Ich sage, das kommt, weil du nicht auf die Straße gehst. Geh hin, hol die Leute, das hat Christus dir doch gesagt. Er gibt dir die Macht, er gibt dir die Vollmacht. Geh raus zu denen und frag mal, hast du dich schon mal bekehrt? Bist du schon umgezogen? Kennst du Christus? Wer ist Christus für dich? Menschen einladen in die Gemeinde. Wir haben vor einem Jahr in unserer Gemeinde, wollte man dann etwas Neues machen, und man hat so Kleingruppen, wollte man bilden, was man dann so machen könnte, damit man auch Leute von draußen einladen könnte in die Gemeinde. Da gibt es Vogelwanderung, Kochen mit Gerda und noch so einige Dinge. Ich finde das ja gut, dass die alles irgendwas machen. Und dann habe ich jetzt mal unseren Pastor gefragt. Ich sage, weißt du, Pastor, ach so, das war auch im letzten Jahr schon so, der Pastor hatte etwas angeboten, etwas Geistliches, und da hat sich keiner gemeldet. Ich sage, das prüfen wir jetzt nochmal. In diesem Jahr habe ich gesagt, ich biete eine Kleingruppe an, die Evangelien. Ja, also, das wissen die Leute doch alle. Und dann habe ich jemanden gefragt. Ich sage, warum sind eigentlich 4 Evangelien geschrieben? Einen hätte doch genügt, oder? Wozu haben wir denn mit 4 Evangelien? Wenn 1 hätte doch vollkommen genügt. Wozu sind denn die Evangelien geschrieben? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich sage, ich lade dich ein in den Kurs. Komm mal. Kann ich dir erzählen, ne, dass Matthäus-Evangelium für die Römer geschrieben ist, Johannes-Evangelium für Christen geschrieben ist, Lukas für die Menschen geschrieben ist, Markus für die Römer für kräftige Stärke. Und dann muss man wissen, weil man sonst liest man ja auch die Briefe falsch. Sonst hat man keinen Hintergrund, wie man die Briefe verstehen soll. Ich bin ja mal gespannt, wer sich da anmeldet. Als wir uns ein Glaubensgespräch über die Gemeinde mit unserem Pastor hatten, da habe ich gesagt, wenn ich so die Menschen erlebe, die zur Seelsorge oder in den Gesprächen kommen, merke ich, dass die Menschen gar keine stille Zeit mehr machen. Sie nehmen sich morgens nicht mehr die Zeit, die Bibel zu lesen, zu beten. Sie nehmen sich nicht mehr Zeit, Gott zu fragen, auf Fragen auch zu antworten, immer nicht aufstehen, Amen sagen, jetzt gehen wir an die Küchenarbeit, sondern hören, Gott antwortet mitunter auch später. Eine Stille zu haben nach unserem Gebet. Wisst ihr, ich mache das ja gar nicht sagen, aber da sagt Peter, das kann man heute nicht mehr sagen. Du baust einen zu großen Druck auf. Aber ist das Wort nicht unser Leben? Ich kann euch ehrlich sagen, ich könnte nicht durchs Leben gehen, wenn ich morgen keine Bibelzeit habe, wenn ich nicht die Zeit mit Christus habe, das Gebet mit ihm habe, alles mit ihm zu besprechen. Ab Vers 14 und 17 heißt es dann, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und was dir anvertraut ist, du weißt ja, von wem du gelernt hast, sodass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Du brauchst nichts mehr wie das. Hier steht alles drin. Es ist alles hier drin. Es ist alles in diesem Wort drin. Das Wort erzieht dich. Das Wort gibt dir Antworten, wo du zu gehen hast. Gott gibt dir Antworten. Erleben wir auch oft, wie wir im Predigtdienst stehen. Jetzt muss ich predigen, wenn ich in diese Gemeinde gehe. Ich dachte neulich mal jemand zu mir, du kannst ja die von letzter Woche nehmen. Ich sage, aber die passt doch nicht für dich. Die Gemeinde braucht bestimmt was anderes. Fragen wir Gott mal, was er will. Und da fängst du an zu gucken, als weißt du ja genau, wie das ist. Ne? Und dann hast du einen Bibelvers und dann weißt du, was du zu predigen hast. Mir ist das so wichtig gegeben, diese Orientierung durch das Wort und Festhalten am Wort und nichts danach ändern, nach dem Motto, ich sehe das aber so oder in meinem Buch steht das anders. Also tut euch was Gutes, kauft nicht so viele Bücher, spendet das hier, das könnt ihr hier viel besser gebrauchen. Wenn ich das sehe, was hier in Büchern verbraten wird für Geld, das ist nicht mehr zu erzählen. Und oft, wie viel Blödsinn in dem Buch drin steht. Und ich lebe auch Jesus Filme wieder zu sehen im Bibel-TV und ich frage mich oft, wo hat er das abgeschrieben? Diese Orientierung durch das Festhalten am Wort und nichts anderes ändern nach dem Motto, lass das Wort doch zu dir reden. Lass das Wort zu dir reden, dann erlebst du das seit deiner Bekehrung, die Veränderung in deinem Leben. Du merkst die Veränderung in deinem Leben, die geschieht. Und dann hast du immer ein Ziel hinein, etwas mehr lernen, etwas mehr Zeit miteinander haben. Dieser Freund, von dem ich vorher gesprochen habe, der sagt, das kannst du nicht predigen. Der sagte zu mir, Peter, das ist ja eine grauenvoll gewesen, diese Zeit. Ich wusste überhaupt nichts zu machen, was ich damit anfangen soll in der Pandemie. Ich sage, tut mir leid, aber das habe ich anders erlebt. Wüstenzeiten sind für mich immer Hochschule Gottes. Ich habe in diesen letzten Jahren in der Pandemie noch nie so viel gelernt aus der Schrift wie in dieser Zeit. Sie war mir noch nie so nahe und so tief drin. Und es ist doch wurscht, egal, ob ich mal irgendwo beim Bäcker stehe und keine Brötchen mehr kriege oder sowas. Nimm dir Zeit für Gottes Wort, lass es dein ganzes Leben verändern. Ich habe dieses Predigt für euch gehalten und mir wurde sie klar, dass ich sie heute hier halten muss. Und zwar ist die Antwort im 2. Timotheus 4, im 4. Kapitel. Da heißt es, ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort. Steh dazu. Es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht. Drohe. Ermahne mit aller Geduld und Lehre. Das macht mir Mut, auch solche Dinge oft mal anzusprechen. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jüppen. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Das ist meine Motivation. Und ich weiß, dass da mit der Predigt auch sicherlich sich viele nicht einverstanden sind und die sich selber auch immer ganz anders sehen. Aber dieses zu hinterfragen, wo stehe ich eigentlich, wer bin ich wirklich, wie sieht Gott mich, bin ich eigentlich ehrlich vor mir selbst? Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die erst dann, als sie am Ende gewesen sind, umgekehrt sind und sagen, weißt du Peter, vorher habe ich immer nur den Schein gelebt. Ich bin auch in die Bibelstunde gegangen, ich bin auch in den Gottesdienst gegangen. Ich habe immer erzählt, wie toll Gott mir hilft. Und hinterher zu Hause habe ich mich geschämt, dass ich wieder so gelogen habe. Und ich merke, in dem Maße, wo die Zeit zu Ende geht und wir zusammenrücken müssen, viel mehr zusammenrücken müssen, da wo wir eins werden müssen untereinander, von draußen weht uns ein eisiger Wind entgegen. Wenn wir aufstehen und uns für Christus bekennen, und auch den Satan abwenden. Ich hatte keine Zeit, für den Satan. Wenn wir das machen, werden wir Verfolgung erleiden. Aber wir werden nicht drumherum kommen. Wir werden nicht drumherum kommen. Und dann geht es darum, stehe ich zu Christus oder stehe ich nicht zu Christus? Ich erinnere mich an ein Wort von Martin Luther. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich hätte auch viel lieber eine Predigt gehalten heute, in der ich sage, wie schön ihr aussieht, alle frisch rasiert, geduscht, wunderbar gekleidet, alles ganz herrlich. Aber ich möchte nicht uns in unserer falschen Selbstsicherheit lassen, sondern wir haben uns bekehrt, wir sind zu Christus gekommen. Jetzt lasst uns auch das leben, was der Glaube in uns hineingelegt hat. Frag dich einfach, wenn du jetzt diese Woche zu Hause sitzt, würdest du durchhalten, wenn man uns verfolgt? Hättest du den Mut dazu? Hast du auch den Mut, dich wieder neu Christus hinzuwenden? Wieder täglich deine stille Zeit zu machen, seine Nähe zu suchen? Hast du den Mut dazu? Hast du den Mut dazu, alle Dinge aus deinem Umfeld, Haushalt rauszujagen, die da nicht hineingehören? In den Sendschreiben stand mal drin, da haben sie in einer Stadt Bücher verbrannt im Werte von 150 Jahresgehältern. Ich kenne das von meinem Vater. Mein Vater war stark in der Esoterik zu Hause. Mein Vater hat Parapsychologie lernen wollen. Der hatte Tausende von D-Mark damals in Bücher ausgegeben. Und als er zum Glauben kam, sah ich ihn an seiner großen eisernen Tonne, wie er ein Buch nach dem anderen reingeschmissen hat und hat sie alle verbrannt. Das habe ich nur an Christus getan. Und wir haben jetzt die große Chance dazu, jetzt kurz vor Karfreitag, wirklich aufzuräumen in unserem Leben. Aufzuräumen in unserem Leben, mit all den Dingen, die nicht in Ordnung sind, vor das Kreuz zu gehen. Am Karfreitag sitzt du vielleicht im Gottesdienst und dann hält Christus dir einen Spiegel vor. Und dann sagt er, das, was du jetzt erlebst am Kreuz, das habe ich für dich getan. Und dann bist nur du zu sehen da drauf, auf diesen Spiegel. Das habe ich für dich getan. Und deshalb tut es gut, wenn man mal in sich selber näher hineinschaut. Ich möchte noch beten mit euch. Lieber himmlischer Vater, manchmal könnte ich aus der Haut fahren, weil ich nicht so bin, wie ich sein will. Manchmal ärgere ich mich über mich selbst, weil ich es nicht schaffe, anders zu werden. Manchmal verliere ich den Mut dazu, mich nach deinen Anweisungen zu richten. Manchmal möchte ich verzweifeln, weil mir mein Christsein so schlecht gelingt. Gib mir mehr Geduld, mehr Kraft, mehr Offenbarung des Heiligen Geistes und mehr Zuversicht, damit ich ein neuer Mensch werden kann. Ein mächtiger, ewiger Gott, es gibt Zeiten in meinem Leben, die ich nicht begreife. Da möchte ich am liebsten bequem und gleichgültig leben. Da gefällt es mir, Unerlaubtes zu tun. Da macht es mir Spaß, aus der Reihe zu tanzen. Da fällt es mir nicht mal schwer, dich zu verleugnen. Aber dann schäme ich mich vor dir und meinen Freunden. Lass mich so leben, dass es dir gefällt und mein Leben einen guten Sinn behält. Barmherziger Gott und Vater, ich weiß, dass Menschen hungern und gequält werden, aber mich lässt das oft kalt. Ich weiß, dass Hass und Streit zum Krieg führen können, aber ich streite mich oft und sinnlos. Ich weiß, dass ich verzeihen und lieb haben soll, aber ich denke auch so oft an Rache und Vergeltung. Ich weiß, dass ich nur von deiner Vergebung lebe, aber ich erbitte sie so selten von dir. Vergib mir meine Sünde. Vergib mir heute und immer wieder. Durch Jesus Christus, meinen Herrn. Amen.